Hört Gottes Wort nach dem Evangelisten Matthäus im 6. Kapitel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich von den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Liebe Gemeinde, wir befinden uns, was die Namen unserer Sonntage angeht, gerade in der Zeit der nachösterlichen Workshops. Zwischen Ostern und Himmelfahrt stehen ja diese drei Sonntage mit den kernigen Aufforderungen: Freut euch, Jubilate, singt, Kantate und Rogate, betet. Wenn wir uns heute mit dem Vaterunser aus der Bergpredigt beschäftigen, dann müssen wir uns zunächst vor Augen halten, dass die grundlegende Einsicht der Bergpredigt die ist, dass der Mensch nur von Gott her wirklich zu verstehen ist. Unsere Perspektive ist ja meist umgekehrt, dass der Mensch, und der macht viele Dinge, und über den kann man eine ganze Menge Dinge sagen. Und dann gibt's ja auch noch so optionale Dinge wie Religion, dass man an Gott glaubt und so. Aber die Bibel sieht das anders. Sie sagt, der Mensch ist wesentlich dazu geschaffen, ein Verhältnis zu Gott zu haben, mit ihm in einem lebendigen Austausch zu stehen. Mit seinem ganzen Wesen, mit seinen Sehnsüchten ist er auf den Schöpfer bezogen. Und wenn er das nicht tut, dann gehen seine Sehnsüchte ins Leere. Der Mensch ist gar nicht dazu gemacht, für sich allein zu leben. Und wer das nicht beachtet, dem geht es wie dem, der sein Handy abends nicht anschließt. Dann ist irgendwann der Ofen aus. Und wenn diese Voraussetzung der Bibel stimmt, und ich möchte sagen, sie stimmt, dann reden wir beim Gebet nicht von einer Luxusbeschäftigung für religiös besonders Beflissene, sondern dann ist das Reden mit Gott und das Hören auf ihn ein ganz zentrales Anliegen und eine zentrale Angelegenheit unseres Wesens. Und verzichtet man darauf, dann mutet die eigene Situation so ein bisschen an wie in diesem Telefonstreich von Harpe Kerkeling, der in den 90ern mal anonym in so einer Beziehungsshow angerufen hat und dort vorgab, er habe so Probleme mit seiner Ehefrau. 20 Jahre sei er schon verheiratet und er wird sie überhaupt nicht mehr richtig verstehen. Und die Therapeutin sagte dann: Ja, reden Sie doch mal mit der. Und dann sagt Kerkeling: Nee, das geht nicht, die sperrt mich immer in den Schrank ein. Und die Therapeutin war schon ganz verzweifelt und sagt dann: Wie, da geht ja gar nicht, da müssen Sie doch sagen, dass Ihnen das nicht gefällt und dass man so auch keine Probleme löst. Da sagt Kerkeling: Ja, sie versteht mich ja gar nicht, sie spricht nur Portugiesisch. Und da schwant dem Hörer, dass diese Beziehungskiste wie vernagelt ist. Wenn sich langjährige Partner nicht einmal verständigen können, für eine Ehe völlig undenkbar, und undenkbar ist es auch, dass das Geschöpf mit seinem Schöpfer in einer vertrauensvollen Beziehung leben kann, ohne mit ihm in intensivem Austausch zu stehen, sprich zu beten. Und Jesus nennt dann weitere Alarmsignale, die darauf hinweisen, dass mit dieser Kommunikation etwas nicht stimmt. Die Zuschaustellung des Gebets als Akt der Frömmigkeit. Warum ist das ein Problem? Weil wir wesentliche Dinge unserer Beziehungskommunikation, also nicht wer wäscht das Auto oder was soll ich zum Einkauf mitbringen, sondern die Dinge, die uns tief beschäftigen, wo es ans Eingemachte geht, unsere Freuden, unsere Ängste. Also weil wir wesentliche Dinge unserer Beziehungskommunikation nicht auf dem Marktplatz verhandeln, sondern mit der Diskretion, die wir bei Dingen, die uns viel wert sind, nun einmal walten lassen. Wir müssen bedenken, Gott kennt uns ja ganz genau. Er redet jeden Einzelnen bei seinem Namen an, das heißt, kennt seinen Personenkern, sein innerstes Wesen und redet ihn genau dort an, da, wo ihn keiner kennt. Also Liebe ist etwas ganz Persönliches und trägt das Geheimnis der Einmaligkeit in sich. Und wenn nun das Gebet zur Schau stellt, wer betet, um seine geistlichen Muskeln spielen zu lassen, der redet eigentlich indirekt schielend mit der Umwelt statt mit Gott. Und er verrät damit, dass ihm die Einmaligkeit und die Exklusivität der Beziehung zu seinem Schöpfer offensichtlich nicht klar zu sein scheint. Denn er missbraucht sie leichtfertig für oberflächliche Imagepflege. Das andere No-Go des Betens, das Jesus anspricht, ist das gedankenlose Geplapper, der Wortschwall. Man sagt gewohnte Formeln daher, aber die Gedanken sind ganz woanders. Die Gefahr kennen wir ja alle. Wenn man nicht ganz bei der Sache ist, dann wird beispielsweise das Tischgebet zum Gedicht, das man aufsagt. Und Gedankenlosigkeit kann viele Ursachen haben. Viele sind vordergründig, Stress, voller Kopf. Aber die Ursache kann auch tiefer liegen. Dass nämlich in der Tiefe unserer Seele keine grundsätzliche Ausrichtung auf Gott da ist. Da wirkt jedes Gebet wie eine Unterbrechung des Tagesverlaufs. Das empfinden Sie möglicherweise genau so. Zum Gebet muss man sich mühsam aufraffen. Und die Bibel sieht auch das interessanterweise wieder genau umgekehrt. Das Anwesendsein Gottes auf dem Grund unseres Denkens und Sinns. Das nennt die Tradition das immerwährende Gebet. Das Gebet, das im Kontaktsein mit Gott, sollte sozusagen die Default-Einstellung, die Standardeinstellung unseres Lebens sein. Sie ist letztlich Gottes Liebe. Sie ist das eigentliche Gebetsmerkmal, ähnlich wie Liebende durchs Leben gehen und auch immer ein Stück weit mit den Augen des Geliebten mitschauen, ob es ihm wohl auch gefallen könnte. Da ist also eine Grundbeziehung da, die in den Worten des bewussten, des formulierten Gebets dann lediglich noch einmal näheren Ausdruck findet. Aber das Gespräch findet eigentlich auch dann statt, wenn man nicht spricht. Kennt man von Ehepaaren auch. Man kann sich nur mit Blicken treffen und redet doch sehr, sehr beredt miteinander. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Paare, die nicht sprechen, selbst wenn sie sprechen und mit gedankenlosem Geplapper dann ihr reibungsloses, triviales Nebeneinander herleben dokumentieren. Die Beziehung funktioniert reibungslos, weil man sich nicht berührt. Paartherapeuten werten das als Alarmzeichen und Jesus deckt es hier im Zusammenhang mit unserer Gottesbeziehung auf. Bei Jesus war das offensichtlich ganz anders. Wenn er betete, atmete das die Intensität einer innigen Beziehung. So war es auch kein Zufall, dass wesentliche Ereignisse seines Weges, bei denen sich allmählich seine Mission enthüllte, von innigem Gebet gesäumt waren. Bevor Jesus die Werke seines Vaters tat, hat er sich mit ihm im Gebet eins gemacht. Und dies mitzuerleben hat offensichtlich in den Jüngern diesen Wunsch geweckt, gerade von ihm beten zu lernen. Das Vaterunser, das er seinen Jüngern, seiner Kirche dann beibrachte, das sprechen wir bis heute. Wir werden uns heute lediglich auf den ersten Teil des Gebets konzentrieren, in dem der Blick auf Gott gerichtet wird. Danach erfolgen dann ja die Bitten, die menschliche Belange in den Fokus nehmen. Viele von uns würden ja instinktiv vermutlich gleich mit den eigenen Bitten beginnen. Was wir selbst wollen und brauchen, da sind wir ja Experten, denken wir zumindest. Aber Jesus scheint der Ansicht, dass unser Leben eher wie so eine Expedition ist, wo wir zunächst unsere Navis eichen, also auf die Satelliten einloggen lassen, bevor wir wirklich starten. Sonst würden wir nämlich in die falsche Richtung marschieren und Dinge erbitten, die uns möglicherweise daran hindern, das große Ziel zu erreichen. Und so wendet sich der Blick nach oben, um sicherzugehen, dass Gott an erster Stelle steht. Und dass da, wo dies der Fall ist, von selbst die Sorge um das rechte Menschsein und seine Belange folgt. Wer das Rechte bitten will, muss zunächst in der Wahrheit stehen, so wie die horizontalen Kartenkoordinaten auf die vertikalen Satellitendaten bezogen werden und man dann weiß, wo man auf der Karte ist. Die Wahrheit ist, dass zuerst Gott, Gottes Reich, von dem Jesus ja sagt, dass uns bei dessen Priorisierung alles andere zufallen wird. Die Frage aber, wer ist Gott? Keine nebulöse Größe, kein unpersönliches Schicksal jenseits der Wolkendecke, sondern der Vater, sagt Jesus. Noch präziser, unser Vater. Das Vaterunser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. In diesem einen Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte der Bibel enthalten, diese bewegungs- und ereignisreiche Beziehungsstory zwischen Gott und seinem Volk. Von Jesus lernen wir überhaupt erst, was Vater eigentlich bedeutet, was diesen Vater eigentlich im Kern ausmacht. Wir haben ja alle unsere Vaterbilder, die maßgeblich dadurch geprägt sind, wie wir selber unsere Väter erlebt haben. Die strengen, die abwesenden, aber auch die fürsorglichen oder großzügigen, wo Mama sonst eher ein Konsequenzregiment führt. Letzte Variante habe ich mir von den Konfis sagen lassen, die ihre Väter so beschrieben haben. Nicht Papa erlaubt alles und Mama ist streng. Und Jesus stellt seinen himmlischen Vater in einer Passage der Bergpredigt kurz vor unserem Predigttext überaus prägnant vor. Da geht es nämlich um das Thema Feindesliebe. Dort heißt es, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Steht im 5. Kapitel, wir sind jetzt im 6. von Matthäus. Was Jesus hier sagt, ist, dass sein Vater wesentlich von der Feindesliebe her zu verstehen ist. Er liebt also mit deiner Liebe, die nicht darauf reagiert, wie einer sich verhält oder ob er mir Sympathien entgegenbringt, sondern Gott sieht uns so, wie er uns als seine Ebenbilder erschaffen hat. Er liebt immer schon, was wir sein können, weil er unser Potenzial als unser Schöpfer ja kennt. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann liebt er uns sozusagen gesund. Wir werden diesem Bild ähnlich. Wir verwandeln uns in diesen Gedanken Gottes und werden die, als die wir von ihm erschaffen sind. Gott liebt uns so, wie wir sind, sodass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern die werden können, als die wir von ihm geschaffen sind. Und darum reden wir von einem Vater, der aus tiefstem Herzen gnädig ist, der uns selbst dann liebend ansieht, wenn wir das bei uns selbst nicht vermögen. Gottes Vaterliebe belohnt nicht Wohlverhalten, sondern er liebt uns bedingungslos. Und das hat dann das Potenzial, dass wir ein anderer werden. Und der Gedanke der Feindesliebe bringt uns natürlich auch sofort auf den Sohn. Und hier kann man sagen, ja, like father, like son, ja, wie der Vater, so der Sohn. Oder nach dem Evangelisten Johannes, wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch Jesus bittet am Kreuz für seine Peiniger und stirbt für eine Menschheit, die von ihm nichts wissen will. Am Kreuz zeigt uns Jesus die bis ans Ende gehende Liebe, das Wesen seines Vaters. Er zeigt sich damit eben auch als der Sohn, als einer, der im tiefsten Sinne von seinem Vater herkommt, ihn in seinem Wesen verkörpert, seinen Ursprung bei ihm hat, von ihm her zu verstehen ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus, dieser Mensch, der mit dem Vater durch das Gebet in so einzigartiger Weise verbunden war, zeigt uns gleichzeitig, was es bedeutet, Söhne und Töchter dieses Vaters im Himmel zu sein. Dass wir uns diese Liebe des Vaters wirklich zu Herzen gehen lassen und dann bewusst als sein Kind zu leben. Als jemand, der im Bewusstsein lebt, ich habe einen Vater im Himmel. Was für ein Geschenk. Darin offenbart das Vaterunser auch, worum es im Beten eigentlich wirklich geht. Nicht um dies oder das, was wir uns wünschen, sondern darum, dass Gott sich uns schenken will, dass er unser Vater sein will und wir seine Kinder sein dürfen. Das ist die Gabe aller Gaben. Das ist das Notwendige, das wir brauchen. Das Gebet ist ein Weg, um allmählich unsere Wünsche zu reinigen, zu korrigieren und langsam zu erkennen, was uns wirklich fehlt, nämlich Gott und sein Geist. Und es wird noch etwas anderes passieren. Gott reinigt unser Verständnis von dem, was Vaterschaft bedeutet. Wir haben ja alle unsere Geschichte mit unseren Vätern und die wenigsten werden sagen können, dass das alles so perfekt gelaufen ist. Denn Menschen sind nie perfekt und enttäuschen. Zum Teil sogar schwer. Aber im Vaterunser wird uns durch Jesus nicht einfach ein menschliches Bild von Gott an den Himmel projiziert, sondern Jesus, das wahre Ebenbild Gottes, zeigt uns den wahren Vater und den wahren Menschen zugleich. Wir lernen einen Vater kennen, der, so sagt es der Epheserbrief, der echte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Das bedeutet doch, wenn wir wissen wollen, was Vaterschaft bedeutet, dann schauen wir zuerst auf den himmlischen Vater. Denn wir haben wohl verschiedene irdische Väter, doch alle diese stammen von dem einzigen Vater her, der das Maß aller Vaterschaft und ihr Ursprung ist. Die Vaterschaft Gottes ist viel wirklicher als die menschliche, weil wir ihm letztlich alle unsere Existenz verdanken. Und er hat uns ewig gedacht und gewollt, selbst wenn unsere irdischen Väter uns nicht gewollt haben und wir bis heute daran tragen. Und er schenkt uns das wirkliche Vaterhaus, das ewige, selbst wenn wir bei unserem irdischen Vater, wie man so schön sagt, nichts zu erben hatten. Ich halte das übrigens für den theologisch stimmigeren Weg als den, welchen die feministische Theologie einschlägt, wenn sie Gott als Mutter anbetet. Der Ursprungsgedanke ist ja erst einmal naheliegend, nicht? Das heißt, es heißt ja beispielsweise bei Jesaja im 66. Kapitel, wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch, sagt Gott. Kann man da nicht sagen, wenn Plan A nicht funktioniert, dann nehmen wir Plan B? Gott ist ja kein Mensch, das sind doch alles ohnehin nur Vergleiche. Warum also nicht Mutter unser? Der Grund ist der der eben genannten Bewegungsrichtung vom Himmel zur Erde. Wir wollen nicht unsere menschlichen Gelüste an den Himmel projizieren, sondern uns vom Himmel leiten lassen, um Recht von Gott zu sprechen und auch in rechter Weise durch Jesus und die Heilige Schrift beten zu lernen. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Gott ist kein Ding dieser Welt. Er ist auch kein Gattungswesen, so dass man sagen könnte, Hund kenne ich, Dackel habe ich schon mal gesehen, Schäferhund auch. Na, wie so ein Rottweiler aussieht, kann ich mir ungefähr vorstellen, wird wohl keinen Rüssel haben und auch nicht aufrecht gehen. Ja, es gibt aber keine Gattung Gott, so dass wir über einen Daumen extrapolieren könnten. So und so wird er sein. Nein, sondern er ist der ganz andere, kein Teil dieser Welt. Er muss sich uns selbst zeigen, offenbaren, wenn wir ihn kennenlernen sollen. Und es hat ihm offensichtlich gefallen, dies durch Jesus zu tun, der aus der Himmelswelt kommt und für uns Mensch wird. Da müssen wir einräumen, Jesus hat Gott nie Mutter genannt. Und auch die Bibel, die die Heilsgeschichte dieses Gottes nachzeichnet, hat Gott nie als Mutter bezeichnet. Mutter ist in der Bibel ein Bild, kein Titel, ganz wichtig. Und das ist nicht zufällig und schon gar nicht aus sogenannten patriarchalen Gründen. Denn die Völker, die das Volk Israel wie auch die Kirche des Neuen Testaments umgaben, waren allesamt patriarchale Gesellschaften und hatten dennoch zugleich Muttergottheiten in ihrem Repertoire. Also Patriarchat schützt vor Muttergottheiten nicht. Also, das war es sicher nicht, was Israel und Kirche einen anderen Weg hat gehen lassen. Das Problem war ein ganz anderes. Das Verhältnis von Gott und Welt mündet beim weiblichen Gottesbildern fast unvermeidlich in pantheistische Konzeptionen, also solche, die Welt und Natur vergöttlichen. Und der für die Bibel so wichtige, unendliche Unterschied von Schöpfer und Geschöpf, der verschwindet dann. Und die reine Jenseitigkeit Gottes, seine Transzendenz, wie man so schön sagt, wird geleugnet. Dann wird Gott ein Stück Welt. Und dann bekommt Ludwig Feuerbach mit seiner Religionskritik zum Schluss doch noch recht, Religion, das sei doch alles Projektion des Menschen. Also mit anderen Worten, wir verstecken in unseren Gottesgedanken unsere menschlichen Ostereier im Garten, die wir dann später selber finden und so tun, als hätten wir sie noch nie gesehen vorher. Das ist eine Sackgasse. Für uns bleibt die Gebetssprache der Bibel normativ. Herr, lehre uns beten. Mutter ist kein Gottestitel, keine Anrede für Gott. Wir bitten, wie Jesus auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift auch uns zu beten gelehrt hat, nicht wie es uns selber einfällt oder gefällt. Und so beten wir recht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.